HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Im vergangenen Jahr gingen die Verfassungsschutzbehörden von 12.100 gewaltorientierten Rechts- und 8.500 gewaltorientierten Linksextremisten aus.
Grüße aus der Gefahrenzone. In der Überwachungsstadt.
Es wird der größte Einsatz in der Geschichte der Hamburger Polizei.
Glaubt ihr denn im Ernst, eure neue kalte Welt aus Stahl, Glas und Beton kann
ich
brennen?
Ich habe wirklich nichts gegen friedliche Proteste. Würde mir jetzt auch nicht anmaßen, denen zu sagen, das, was ihr da macht, ist alles schön, es ist auch alles ganz putzig, aber es wird einfach nie etwas verändern.
Linker Protest ist in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik immer auch mit Formen von militanten Widerstand verbunden gewesen.
Das Steineschmeißen ist ein Teil von Militanz. Militanz ist erstmal ein deutlicher Ausdruck zu sagen, dieser ganze Kram muss umgeschmissen werden und versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Das ist eine Erfahrung, die wir mit dem Schwarzen Block von Ereignis zu Ereignis machen, dass immer der schwarze Block für Krawall sorgt.
Die Gewalt, die sitzt in den Messehallen. Die Gewalt sind Donald Trump, der die Mutter aller Bomben wirft. Die Gewalt sind Erdogan mit seinem Krieg gegen die Kurden, mit seinem massiven Einsperren der Opposition.
Mit uns gibt es Molotow-Cocktails statt Sektenfarben.
St. Pauli, Gefahrenzone.
Sie sind viele und sie wollen es den Mächtigen in Hamburg beim G20-Gipfel so richtig zeigen. Autonome, Anarchisten, interventionistische Linke, Schwarzer Block und Antifa. Wer bei diesem Who is Who der Gegner des globalen Kapitalismus die ideologischen Feinheiten verstehen will, der könnte sich ins Handbuch der politischen Linken versenken oder aber einfach den Song der früheren linken Kultband Tonsteine Scherben memorieren, der da hieß, macht kaputt, was euch kaputt macht. Das versteht nämlich jeder, auch ohne gründliche Theoriebildung. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Das ist die zeitlose und tanzbare Formel, auf die sich gewaltbereite Gipfelgegner auch im Jahr 2017 verständigen können. Und die Organisatoren der für heute angekündigten Großdemonstration in Hamburg, die mussten diese Formel nur ganz leicht dramatisieren. Willkommen in der Hölle, heißt es jetzt im Aufruf. Auch diesen Agitprop versteht jeder sofort. In der Hölle stinkt es bekanntlich nach Schwefel. Dort brennen die Sünder. Dort gibt es kein Mitleid und keine Vergebung. Und vor den Toren dieser Hölle stehen geschätzt 15.000 Polizisten plus Gefangenensammelstelle mit 130 Einzel- und Großraumzellen in Containern. Das ist die Ausgangslage in Hamburg. Und auf diese Versuchsanordnung richten wir jetzt das Fernglas und stellen es scharf ein. Willkommen in der Hölle. Gewalt von links. Heute unser Thema. Also auf ins Hamburger Schanzenviertel zum linksalternativen Kulturzentrum Rote Flora. Dort haben die Manager der für heute angekündigten Hölle ihre Denkfabriken. Und Joachim Weretka ging hin.
Der Michel, die Elbphilharmonie und die Rote Flora. Das umstrittene linksautonome Zentrum im Hamburger Schanzenviertel scheint derzeit in der Stadt so bekannt zu sein wie die anderen Wahrzeichen. Eine besondere Rolle, aber keine besondere Situation, meint Andreas Blechschmidt. Er fungiert als Sprecher der sogenannten Rotfloristen.
Die Rote Flora ist Ort politischer Gegenöffentlichkeit. Und dieses Alleinstellungsmerkmal ist natürlich jetzt beim G20 besonders tragend. Und insofern ist es auch nachvollziehbar, dass diese Rolle jetzt auch öffentlich so wahrgenommen wird.
Nun wird diese Aufmerksamkeit bei Polizei, Verfassungsschutz, aber auch bei Bürgern mit der Befürchtung verbunden, dass vom Schwarzen Block und der Roten Flora auch mit Gewalt gegen den Gipfel protestiert wird. Blechschmidt weist schon darauf hin, dass es bei ihren Aktionen auch am Freitag nicht um die Übergabe von Unterschriften gehe. Es sei ganz klar geplant, dass man versuchen werde, den Gipfelablauf auch zu behindern. Doch er wisse um die Kräfteverhältnisse, bekennt er ironisch.
Aber allein schon aufgrund des polizeilichen Aufgebotes wäre es unrealistisch, so zu tun, als wenn die Morgenröte der Revolution vor der Tür steht und die rote Fahne über dem Hamburger Rathaus am Sonntag, den 9. Juli, wehen wird.
Nach Ironie ist Hamburgs Polizeipräsident Ralf Mayer nicht zumute. Er hat eine Verbindung von Werkzeugen und waffenähnlichen Fundstücken zur Roten Flora und zu Andreas Blechschmidt gezogen.
Das sagt uns auch die aktuelle Veröffentlichung des Verfassungsschutzes, dass es da eben um das antiimperialistische Camp geht in Entenwerder, das von der Flora organisiert wird. Dahinter steht Andreas Blechschmidt. Insofern ist hier eine relativ enge Verbindung deutlich.
Blechschmidt sieht in solchen Vorwürfen den, wie er sagt, durchsichtigen Versuch der Stimmungsmache gegen die Autonomen und findet es bemerkenswert, dass der von der Polizei gefürchteten Demo am 6. Juli keine Auflagen erteilt wurde.
Wir dürfen mit unserer Abschlusskundgebung am südlichen Teil des Karolinenplatzes unmittelbar an der Messe unsere Demonstration zum Abschluss bringen. Das scheint mir doch ein relativ auffälliger Widerspruch dazu zu sein, dass auf der anderen Seite der Verfassungsschutz ein Bild lanciert, als wenn diese Demonstration mit dem einzigen Zweck auf die Straße geht, um Hamburg in Schutt und Asche zu legen.
Bei Blechschmidt gibt es die Vermutung, dass der Demozug so weit gar nicht kommen werde. Die Polizei habe ja schon einmal eine Demo im Hamburger Schanzenviertel eingekesselt. Sollte es den Autonomen trotz aller Polizeipräsenz dennoch gelingen, den Gipfel zu stören, sei man rund um die Rote Flora auf mögliche Folgen vorbereitet, meint Blechschmidt.
Das linke Milieu in Hamburg. Es hat seine eigene Geografie im Schanzenviertel sowie sichtbare und unsichtbare Landmarken. Wolfgang Kraushaar, Sie haben sich als Politikwissenschaftler und Zeithistoriker mit der Geschichte der 68er Linken und der Roten Armee-Fraktion intensiv beschäftigt. Sie leben in Hamburg. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Sauter.
Die Rote Flora, die sollte ein Musicalhaus werden. Dagegen wehrten sich die Anwohner jahrelang. Irgendwann gab der Senat nach. Heute ist es ein alternatives Kulturzentrum. War es dieser erfolgreiche und zähe Widerstand, der den inzwischen bundesweiten Mythos der Roten Flora begründete?
Ja, es ist in der Tat mittlerweile so etwas wie eine Trutzburg der linksautonomen Bewegung. Und das schon seit Jahren. Und man muss wirklich sagen, diese Trutzburg ist erkämpft worden. Insofern ist es auch mit einem gewissen Stolz versehen, dass man dieses Haus, dieses besetzte Haus auch wirklich hat halten können, allen Anfeindungen zum Trotz. Und die Tatsache, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit dem ersten Bürgermeister der Stadt Olaf Scholz auf diese doch anfechtbare Idee gekommen ist, das G20-Treffen sozusagen genau vor die Füße der Roten Flora zu legen, nämlich in das Messegelände, das nur wenige hundert Meter davon entfernt ist, das ist natürlich eine unglaubliche Gelegenheit, um sich zu profilieren.
Die Rote Flora ist also gewissermaßen das weiße Rössel der Kapitalismus- und Globalisierungskritiker an der Alster. Man identifiziert es mit Heimat, mit Zugehörigkeit, oder?
Ja, das ist auch der Fall. Also es gibt nicht nur die Assoziation mit dem weißen Rössel, sondern vor allen Dingen mit dem letzten gallischen Dorf, das den Römern sozusagen den Widerstand noch entgegensetzen kann. Also da gibt es die unterschiedlichsten Metaphern. Aber man muss natürlich die Rote Flora insgesamt im Kontext des Schanzenviertels betrachten und dazu wissen, dass dort eine Schlacht um die Gentrifizierung geschlagen worden ist vor 20 Jahren. Unter den Vorzeichen der New Economy hat man ja gedacht, dass das sozusagen das neue Viertel der Mittelschichten werden könnte. Und stattdessen ist es mittlerweile so etwas geworden wie die geronnene Lebensform der linken Autonomie.
Da koexistieren in diesem Viertel ja Geschäftsleute, Studenten, alteingesessene Hamburger, so es sie da noch gibt, ehemalige Hausbesetzer, aber auch Obdachlose nebeneinander. Ist das ein Milieu, in dem sich Autonome und Antifaschisten wie Fische in der Alster bewegen?
Auch das ist natürlich eine schöne Metapher, aber es spricht ja überhaupt nichts gegen diese Beschreibung, die Sie eben geliefert haben. Allerdings ist es so, dass natürlich mit der Roten Flora es permanent Scherereien mit der Polizei gegeben hat über Jahre hinweg. Es hat immer wieder dieses Schanzenfest gegeben und immer im Anschluss, jedenfalls seit dem Jahr 2003, im Anschluss an das Schanzenfest hat es immer wieder Konfrontationen mit der Polizei gegeben. Das heißt, es ist ein permanentes Hin und Her gewesen und der Höhepunkt hat ja gewisserweise ein negativer Höhepunkt darin bestanden, dass man im Jahre 2011 das gesamte Schanzenviertel zum Gefahrengebiet erklärt hat, in dem man Bewohner jedenfalls in Nachtstunden ohne konkrete Verdachtsmomente durchsuchen konnte, in Gewahrsam nehmen konnte und in denen man auch Platzverweise erteilen konnte. Das ist ja wirklich eine Besonderheit gewesen, eine negative Besonderheit. Insofern ist das ein umkämpftes Areal gewesen die ganze Zeit und die Rote Flora bildet in gewisser Weise das Zentrum dieses erkämpften und immer noch umkämpften Areals.
Aber im Schanzenviertel rotten sich ja nicht täglich die Bewohner zu Aktionen gegen das kapitalistische System zusammen. Die sind ja selber in der einen oder anderen Form Teil davon. Man braucht äußere Anlässe wie diesen G20-Gipfel, dann wird erst aus einzelnen Bewohnern ein Kollektiv. Wie formiert sich das?
Das würden gerne viele wissen, wie sich das genau formiert. Einen Eindruck bekommt man natürlich, wenn man die Rote Flora selber zu Versammlungen oder Veranstaltungen besucht. Aber was sich dort sozusagen als schwarzer Block meinetwegen dann zusammenrottet, das kann man nicht wirklich beobachten. Das ist dann auf einmal auf der Straße präsent. Und wo die Einzelnen genau herkommen, das weiß man nicht. Und dann passiert etwas, was natürlich die Stadt, den Senat und so weiter umtreibt und auch viele Bürger in der Stadt ärgert. Aber andererseits hat die Stadt es auch ganz gut hinbekommen, seit den Zeiten der Hafenstraße in den 80er Jahren, die ja ähnlich umkämpft waren wie die Rote Flora, irgendwie immer wieder auch ein Prozedere hinzubekommen, das letzten Endes diese Konflikte auch ein Stück weit entgiftet hat. Aber dieses sozusagen dieses Verfahren steht mittlerweile angesichts des G20-Treffen, ich vermute, vor seiner stärksten Belastungsprobe.
In den 60er und 70er Jahren, die Sie selber so hautnah miterlebt haben, im vergangenen Jahrhundert gab es ja eine intensive Theorielüsternheit. Wer ist überhaupt ein Maoist? Was kennzeichnet den Leninisten? Und wie haben wir es denn mit der Gewalt gegen Sachen und Personen, also gegen Bankmanager, ihre Fahrer und Polizisten einzuschätzen? Hat die heutige linksradikale Szene noch diese intellektuellen Ambitionen?
Also das kann man jedenfalls von außen betrachtet nicht gerade feststellen. Was dort vorherrscht, ist ein wirklich sehr plakativer Antikapitalismus und Antiimperialismus. Es kann einem niemand erklären, was denn bitte schön passieren würde, wenn der Kapitalismus abgeschafft sein sollte und was an dessen Stelle treten könnte. Also da bleiben viele Antworten sozusagen in der Luft hängen. Und das ist ein sehr, sehr vages Projekt, das allerdings auch bei dieser Gelegenheit, wie man das gestern Abend zum Beispiel auf Kampnagel hat erleben können, abberufen wird. Ich glaube, es sind die sozusagen die ideologischen Phrasen, die im Vordergrund stehen. Und ich kann nicht erkennen, dass es dahinter sozusagen eine starke sozialwissenschaftliche, theoretische Anstrengung nach Analyse und so weiter sich verbirgt.
Wolfgang Krauser, besten Dank. Und jetzt eine kurze Exegese des linken Agitprop. Im Zeitalter vor dem Internet wurde noch mündlich gereimt. Zwischen Bullenhelm und Nasenbein passt immer noch ein Pflasterstein. Inzwischen ist die Szene weiter. Hier ein Schreiben der Gruppe, die in Berlin im Jahr 2011 den Bahnverkehr lahmgelegt hat.
Wenn Menschen uns angesichts unseres Vorgehens nicht verstehen oder uns ablehnen, ist das nicht angenehm. Aber wir werden eine Aktion nicht nach solchen Befindlichkeiten ausrichten, weil der Krieg von hier, von der Metropole aus und für die Metropole geführt wird, weil die ökologischen Katastrophen einander ablösen wie Tag und Nacht, weil wir nicht mehr bereit sind, dem Zwang dieser Verhältnisse ohnmächtig nachzugeben und weiter zu funktionieren. Aber, und das ist wichtig, wie erklären wir den Menschen, dass es nicht gegen sie geht, sondern gegen ihre strukturelle Eingebundenheit in diesen Verwertungszusammenhang, der sie zum Mittel der Profiterwirtschaftung degradiert? Wie erreichen wir diejenigen Menschen emotional und verstandesmäßig, die den gleichen Druck wie wir verspüren, ständig erreichbar, ständig überarbeitet, ständig eingewoben, eingespannt und vernutzt in den Abläufen, die uns, solange wir uns fügen, obendrein noch zu Komplizinnen dieser globalen elenden Zustände machen? Ob man nun Komplize aus freien Stücken oder Widerwillen ist, in beiden Fällen gibt es keine Möglichkeit, diese Komplizenschaft einfach so zu kündigen, wenn nicht wenigstens vorübergehend durch den Bruch mit Funktionsabläufen die Störung der Verwertungsabläufe im Räderwerk ökonomischer Interessen, um soziale Räume aufzumachen. Nicht die Aktion ist unser Problem, sondern dass wir es mit unserer Sprache nicht auf die Höhe der Aktion, ihrer Bedeutung und Absicht geschafft haben.
Willkommen in der Hölle, Gewalt von links, unser Thema in HR2 Kultur der Tag. Die Geografie des linken Milieus ist beileibe nicht auf Hamburg beschränkt. Das Schanzenviertel ist keine einmalige Enklave, kein einzigartiges Biotop. Auch in Berlin existiert so etwas, rund um die Rigaer Straße in Friedrichshain. Mitte Juni gab es dort so heftige Krawalle zwischen Vermummten und Polizei, dass der rote Berliner Innensenator anschließend ziemlich scharf wurde. Er nannte die Gewalttäter brutale Gangster, die in Berlin für den Hamburger Gipfel üben würden. Ist das so? Wir haben unseren Reporter Oliver Schosch hingeschickt.
Dorfplatz, so nennen die Friedrichshainer die Straßenkreuzung Riga-Straße-Liebigstraße. Lange Reihen von vierstöckigen Altbauhäusern. Vier Gebäude stechen ins Auge. Sie haben bunt angestrichene, mit Graffiti übersäte Fassaden. Früher waren es besetzte Häuser. Heute spricht man eher von linken Wohnprojekten, denn die Bewohner haben in der Regel unbefristete Mietverträge. Auseinandersetzungen gibt es um das Haus Riga, Straße 94. Hier betreiben die Bewohner die illegale Szenekneipe Katerschmiede. Der Hauseigentümer, ein anonymer Investor, der sich durch eine britische Briefkastenfirma vertreten lässt, will bald vor Gericht ziehen und eine Räumung der Kneipe erzwingen. Eine Anwohnerin aus einem der nicht bunten Häuser erzählt, dass sie der Kiez nur noch nervt. Nicht nur die Randale und die Polizeieinsätze, sondern auch die ständigen Partyexzesse.
Ziemlich unerträglich. Also es ist schon sehr anstrengend. Es ist halt sehr laut und es ist ja nicht nur hier. Es ist ja der ganze Kiez davon betroffen. Also das zieht tatsächlich aus ganz Europa Jugendliche auch an. Die sieht man auch dann abends davor und die sind dann halt in den Parks unterwegs abends und machen dann da auch gerne Krach.
Die Anwohnerin bleibt anonym, denn Kritik zu äußern kann gefährlich sein. Die Berliner Polizei berichtet von Nachbarn, die Morddrohungen erhalten haben. Eine 25-jährige Berlinerin, die regelmäßig in den linken Wohnprojekten zu Besuch ist, zeigt wenig Verständnis für kritische Nachbarn.
Das ist halt, gehört halt irgendwie auch ein bisschen zum kulturellen Ding von Berlin dazu, dass ja einfach die Hausbesetzer-Szene in der Riga-Straße ist. Was ist halt
aber,
vielleicht
aber,
einfach mal ein bisschen mehr darüber informieren, bevor die Leute hierher ziehen.
Aber wenn dann das eigene Auto angezündet wird bei den letzten Krawallen?
Wem will man denn da trauen? Will man jetzt so sagen, okay, das war definitiv die linke Szene oder waren es jetzt doch Leute, die irgendwas auf die linke Szene schieben wollen?
Die letzten Krawalle gab es Mitte Juni. Anwohner riefen die Polizei, als 50 Vermummte mitten in der Nacht anfingen, Mülltonnen, Holzbretter und Autoreifen auf die Straße zu tragen und anzuzünden. Kurze Zeit später brannten auch parkende Autos. Als eine Polizeihundertschaft eintraf, wurden die Einsatzfahrzeuge mit Pflastersteinen und Feuerwerkskörpern beworfen. Es war nicht der erste solche Vorfall. Doch seitdem gibt es in Berlin viel Empörung. Die Opposition im Abgeordnetenhaus aus CDU, FDP und AfD versucht, den rot-rot-grünen Senat unter Druck zu setzen. SPD-Innensenator Andreas Geisel versucht, Entschlossenheit zu zeigen. Er hat die Polizeipräsenz erhöht. Jeden Abend fahren 20 Einsatzkräfte rund um die Riga-Straße Streife. Außerdem plant der Senat runde Tische mit den nicht gewaltbereiten Anwohnern, um die Randalierer zu isolieren. Innensenator Geisel nannte die Gewalttäter jüngst brutale Gangster ohne politische Inhalte.
Die Rigaer Straße 94 hat eher die Funktion eines Symbols. Es geht um eine linksextremistische Szene, die das Ziel hat, diesen Staat anzugreifen, die das Ziel hat zu kämpfen und nicht das Ziel hat, schöner zu wohnen. Und die Festnahmen zeigen auch deutlich, dass wir dort einen Gewalttourismus haben, auch aus anderen Bundesländern, auch aus anderen europäischen Ländern.
Die Antwort auf der Facebook-Seite Radikale Linke Berlin ließ nicht lange auf sich warten. Für Heuchler von Parteien haben wir nur Hass und Hohn, hieß es da. Seit Wochen mobilisieren fast alle linken Gruppen in Berlin für die Proteste gegen den G20-Gipfel. Auf einer Internetplattform werden Tickets für 3 gecharterte Busse nach Hamburg verkauft. Die Berliner Polizei hat keine Erkenntnisse darüber, wie viele gewaltbereite Demonstranten aus Berlin nach Hamburg kommen werden. Der Berliner Verfassungsschutz geht aktuell von rund 2600 Linksextremisten in der Hauptstadt aus. Knapp 1000 davon seien gewaltbereit.
Und wer sind diese Leute, die sich vermummen und Randale machen? Welche Feindbilder mobilisieren sie? Fragen wir den Berliner Politikwissenschaftler Klaus Schröder von der Freien Universität. Er hat eine Studie veröffentlicht über linksextremes Denken. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Professor Schröder, Sie haben eine Linksextremismus-Skala entwickelt und dazu Fragen gestellt. Ein ganzes Bündel bis zu 20. Eine davon ist, oder war, stimmen Sie zu, dass der Einfluss der Wirtschaft zu groß ist? Da haben viele mit Ja angekreuzt. Sind diese Ankreuzer auf dem Weg in den Linksextremismus?
Nein, natürlich nicht. Sie sind der Meinung, dass die Wirtschaft zu viel zu sagen hat. Es ist ein Unbehagen da und sie glauben, dass die Demokratie zu viel von der Wirtschaft beeinflusst wird. Als linksextrem und linksradikal differenziert betrachtet haben wir 4% bzw. 13%. Die mussten aber fast allen 20 Items, also Behauptungen, Einstellungsmustern zustimmen. wer 80% Zustimmung hatte, auch den harten Items zustimmte, den haben wir als linksextrem oder linksradikal eingeschätzt, nicht wer einzelne Einstellungsdimensionen zugestimmt hat.
Aber
das ist völlig falsch interpretiert worden. Also es gibt linke, linksextreme Einstellungen, die weit verbreitet sind, in Ostdeutschland deutlich stärker als in Westdeutschland. Aber bei den harten Items, zum Beispiel Kapitalismus führt zwangsläufig zum Faschismus oder wir sind auf dem Weg in einen neuen Faschismus, diese klassischen linksextremen Einstellungsmuster, da haben wir dann Zustimmungen zwischen 10% und 20%, also deutlich weniger.
Aber wer feststellt, Finanzkapitalismus hat das Potenzial, die Welt zu ruinieren, wie wir es in der Finanzkrise 2008 erlebt haben, ist der bereits ein Sympathisant des Schwarzen Blocks? Natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht. Wir müssen auch immer noch differenzieren zwischen Einstellungen und Verhaltensweisen. Mhm. Nicht jeder, der linksextreme Einstellungen in Gänze oder zum Teil mitträgt, der ist auch gewaltbereit. Man nennt das heutzutage ja von den Sicherheitsbehörden gewaltorientiert. Damit wird nochmal weiter differenziert. Da wird gesagt, das sind Leute, die Gewalt nicht ausschließen. Und das ist natürlich im linken Lager bis hin zu den Radikalen weit verbreitet zu glauben, dieses System kann man nur durch Gewalt ändern. Das hätte die Geschichte gezeigt. Also es gibt die aktuell Gewaltbereiten. Das ist eine kleine Gruppe. Das sind nicht sehr viele in Deutschland, ein paar tausend. Und es gibt diejenigen Linken, die der Meinung sind, naja, wenn es soweit ist, dann müssen wir eben auch mal Gewalt anwenden, weil die Herrschenden die Macht nicht freiwillig abgeben werden.
Und haben Sie auch gefragt für Ihre Skala, die Bankenbosse sind meist jüdisch?
Nein, wir haben gefragt, zwei Fragen. Einmal, Juden haben zu viel Einfluss. Und wir haben gefragt, Juden sind geld- und raffgierig. Und von den Personen, die wir als linksextrem eingestuft haben, stimmt jeder Dritte diesen Aussagen zu. Das deckt sich ein bisschen mit dem, was auch Rechtseingestellte, also die sich selbst als rechts, weit rechts einordnen, auch da sind es etwa gleich viele, die diese Auffassungen teilen.
Was sagt Ihnen diese Überschneidung? Die geht ja auch noch weiter. 20% der von Ihnen Befragten war der Ansicht, wir brauchen eine Revolution in Deutschland. Auch da würden viele Rechtsextreme zustimmen. Wie kommt es zu dieser Schnittmenge linker und rechter Feindbilder?
Ja, nochmal zur Revolution. Wir haben ja auch noch Nachbefragungen zu dieser repräsentativen Befragung von Infratest DIMAP, haben wir noch Nachbefragungen gemacht. Und der Revolution verstehen die Leute zum Teil was anderes. Also eine grundlegende Veränderung, nicht unbedingt die klassische Revolution. Das ist das eine. Das zweite, die linksextremen Einstellungen haben auch 10-20% der sich weit rechts einordnenden Befragten zugestimmt. Und zwar sind die Schnittmengen in der Ablehnung des Kapitalismus, das haben wir inzwischen rechts außen wie links außen, die Ablehnung des Pluralismus, die Ablehnung der parlamentarischen Demokratie. Bloß in den Zielen unterscheiden sich Links- und Rechtsextreme. Die einen wollen das Land öffnen für alle, das haben wir auch abgefragt. Etwa jeder Dritte in Deutschland sagt, wir sollen jeden aufnehmen, der reinkommen will. Bei den Linksextremen sind das sehr, sehr viel mehr. Die Rechten wollen abschotten, wollen dicht machen, wollen wieder sozusagen den Nationalstaat klassischer Prägung und auch das Lossagen von der EU und anderen Institutionen. Also da unterscheiden sich beide, aber in ihrem Hass, denn es ist Hass, wenn man sich das durchliest, auf das jetzige System, was vom Kapitalismus und der parlamentarischen Demokratie geprägt ist, da sind sie sich beide einig, aber aus unterschiedlichen Motiven, mit unterschiedlichen Zielen.
Wir haben es eben im Beitrag unseres Kollegen aus Berlin gehört. Für Heuchler von Parteien haben wir nur Hass und Hohn. Da sind links und rechts also gewaltig anschlussfähig.
Ja, sie fühlen sich in diesem System nicht wohl, sie lehnen es ab. Obwohl es ja geradezu absurd ist, wenn zum Beispiel behauptet wird, Kapitalismus, also Marktwirtschaft, führt automatisch zu Hunger und Elend, dann sollten sich diese Leute mal die sogenannten sozialistisch-kommunistischen Länder anschauen, wie es da war. Und wenn wir uns die Entwicklung der absoluten Armut auf der Welt anschauen, die halbiert wurde in den letzten zwei Jahrzehnten, dann ist das deshalb der Fall, weil die kommunistischen Parteien in Vietnam und China den Kapitalismus eingeführt haben. Also das ganze Gegenteil ist richtig, alles auf die Marktwirtschaft und den Kapitalismus zu schieben und gar nicht zu sehen, dass in Deutschland, in den skandinavischen Ländern die soziale Marktwirtschaft ja eine ganz andere Form des Kapitalismus ist, als das, was unterstellt wird.
Früher, vor 89, konnte man in ideologischen Debatten noch ein zackiges »Dann geh doch nach drüben« hören. Das drüben gibt's nicht mehr. Heute sind vielleicht Referenzländer für Linksradikale Nordkorea oder Venezuela?
Venezuela schon eher. Das wird hoch gelobt, Nordkorea eher nicht. Das sehen Sie wohl auch sehr skeptisch. Da wird nicht groß drüber geredet. Aber Venezuela war immer ein Modell. Und wenn man sich da mal ansieht, wie die Herrschenden mit der Opposition umgehen derzeit, da können die Linksextremen, die heute in Hamburg demonstrieren, sich nur freuen, dass sie nicht in Venezuela leben.
Professor Klaus Schröder, besten Dank. Und hier ein Text aus dieser Woche von Autonomen über die Probleme der Militanz.
Im Gegensatz zur Massenmilitanz, die sich Räume nimmt und alle, die sich dort befinden, mit einbeziehen kann, ist Militanz außerhalb der Kleingruppe leider ein einigermaßen exklusives und exkludierendes Phänomen. Gerade nächtliche Aktionen vermitteln oft eine Idee von sehr homogenen Gruppen, die nur zu oft aus gesunden, weißen, jungen Männern zu bestehen scheinen. Das zu kritisieren, die Gründe hierfür zu suchen und im Zweifel zu dekonstruieren, halten wir für unerlässlich, möchten das aber in diesem Text nicht tun. Hier nur als Beispiel und Denkanstoß. Nicht alle müssen schnell laufen können, dass niemand erwischt wird. Höchstens bedarf die Abreise dann vielleicht einer etwas aufwendigeren Planung. Und auch wenn nicht alle gut werfen können, kann man am Ende ein Haus voller Farbbeutel haben. Wir möchten dazu ermuntern, die Form und die Durchführung einer Aktion an eure Möglichkeiten anzugleichen, statt ein gedankliches Schema zu verfolgen, das sich nicht an euch orientiert und euch deswegen entmutigt. Ein Beispiel: Eine Gruppe junger Männer mit starken Muskeln und einigen Steinen, Hämmern oder Farbflaschen kann einen Wirt, der sein Lokal NPD oder AfD zur Verfügung stellt, zum Nachdenken über seine Gäste bewegen. Gleichzeitig können aber auch zwei Personen, die im fraglichen Lokal einen Kaffee trinken und nebenbei die Klos nachhaltig verstopfen, den Betrieb empfindlich stören, ohne Rennen oder Babysitterinnen für die Nacht finden zu müssen. Militante Aktionen rufen regelmäßig Repressionsorgane auf den Plan und nicht erwischt zu werden erfordert umfangreiche Planung und damit viel Zeit, oft einiges an Geld und immer Nerven. Die genannten Aspekte tragen sicherlich dazu bei, dass viele sinnvolle oder befriedigende Aktionen nie stattfinden.
Linksradikaler Agitprop, den Rainer Dachselt aufgespürt hat, in diversen Bekennerschreiben. Die lesen natürlich auch Verfassungsschützer und sie fügen solche Texte zu einem Gesamtbild über die gewaltbereite Linke in Zahlen und Fakten. Dieser Tage haben der Bundesverfassungsschutz und der Bundesinnenminister ihren Bericht vorgestellt und ihre Erkenntnisse mit den Daten über die rechtsextreme Szene abgeglichen. Christoph Kepler fasst das Wichtigste zusammen.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière zeigte sich am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Verfassungsschutzberichtes besorgt über zunehmende Gewalt von Rechts- und Linksextremisten.
Im vergangenen Jahr gingen die Verfassungsschutzbehörden von 12.100 gewaltorientierten Rechts- und 8.500 gewaltorientierten Linksextremisten aus. Das sind die höchsten Stände, seit wir diese Zahlen ermitteln und feststellen, seit dem Jahre 2010.
Allerdings gingen die linksextremistischen Gewalttaten im vergangenen Jahr um 25% zurück, während die rechtsextremistischen um knapp 15% stiegen. Körperverletzungen durch Linksextremisten sanken laut der Zählung der Verfassungsschützer von fast 1000 auf etwas über 600. Bei Rechtsextremisten stieg die Zahl von über 1100 auf über 1300. 2016 also gab es doppelt so viele Körperverletzungen durch Rechte als durch linke Extremisten. Alleine in Magdeburg, Bremen und Berlin gingen letztes Jahr insgesamt 40 Autos von Polizei, Bundeswehr und der Telekom in Flammen auf. Nach dem Anschlag von Berlin erklärten die Täter auf einer linken Internetseite, sie wollten damit den G20-Gipfel in Hamburg angreifen. Mutmaßliche Linksextremisten hatten auch zwei Privatautos eines Polizeidirektors in Hamburg in Brand gesetzt, der mit der Vorbereitung des G20-Gipfels befasst war. Die Häuser und Autos der Polizeiführer sind für uns legitime Ziele, schrieben die Täter in einer Erklärung. Bei Brandstiftungen liegen im Bericht des Verfassungsschutzes auch die Linksextremisten zahlenmäßig vor den Rechten. Linke also griffen mit Feuer Bahngleise und Autos an, Rechte meistens Asylbewerberunterkünfte. Ein Beispiel für linksextremistische Gewalt 2016 war der Kampf um das besetzte Haus Rigaer Straße 94 im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Als die Polizei das Haus im vergangenen Jahr räumen wollte, demonstrierten mehrere hundert Linksautonome, unter ihnen ein schwarzer Block mit Vermummten. Der Sprecher der Berliner Polizei, Winfried Wenzel, sagte damals:
Es gab deutlich polizeifeindliche Äußerungen, es gab sehr früh schon nach dem Start Angriffe auf Polizeibeamte, Steinwürfe, Flaschenwürfe, kam dann auch zu Zerstörung einiger Scheiben von Autos. Das war insgesamt dann eine Phase in dem Aufzug, wo auch Böller, Pyrotechnik, Feuerwerk abgebrannt wurde.
Steinwürfe auf Polizisten, Flaschenwürfe, beschädigte Autos, Böller. Die Polizei setzte Tränengas ein. Später in der Nacht brannten in Berlin wieder einige Autos. Brennende Autos verbindet man mit Linksextremismus. Oft sind es auch Linksautonome, die Luxuskarossen anzünden. Ein großer Unterschied zu rechtsextremistischen Gewalttaten ist, Linksextremisten sind nach dem RAF-Terror der 60er und 70er Jahre, der noch bis Anfang der 90er Jahre weiterging, so gut wie keine Tötungsdelikte mehr anzuhängen. Auf der rechten Seite dagegen zählt man mehr als 100 seit 1990, unter anderem die 10 Morde, die man dem NSU anlastet. Und auch im letzten Jahr gab es ein Tötungsdelikt. Ein sogenannter Reichsbürger ist angeklagt, dass er einen Polizisten erschoss und 3 weitere verletzte.
Willkommen in der Hölle, Gewalt von links, H2 der Tag. Diese Gewalt von links, hat die auch Juden in Deutschland zum Ziel? Was ist eigentlich mit linken Antisemitismus bei uns? Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, guten Abend.
Guten Abend, Frau Satter.
In der Kampagne Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen für Palästina heißt es, dass man vom Kampf der Südafrikaner gegen die Apartheid inspiriert sei. In dieser Kampagne engagieren sich viele, auch Kirchenleute. Sind das Ihrer Meinung nach linke Antisemiten?
Also tatsächlich gibt es in der BDS-Kampagne einen großen Anteil von Linke und auch darunter auch linke Linksextremisten. Das heißt das aber nicht, dass die gesamte Bewegung linksextremistisch geprägt ist. Es ist wichtig, wenn man über BDS-Kampagne spricht, dann...
BDS ist, muss man sagen, ist das Kürzel für diese Kampagne Boykott, Desinvestition und Sanktion für Palästina. Genau. Um es mal klar zu machen. Ja?
Genau, und die BDS-Kampagne wird oft ja sozusagen unter dem Titel der Boykott-Aufforderung gegenüber Staat Israel. Und da muss man hier differenzieren, dass Boykott an sich ist nicht antisemitisch, sondern ist es ein legitimes Mittel, um einen politischen Druck auszuüben. Bei der BDS geht es um was anderes. Die BDS streitet sozusagen das Existenzrecht des Staates Israel. Es geht darum, in der offiziellen Erklärung der BDS, dass alle palästinensischen Gebiete zurückerobert werden müssen. Es heißt, dass nicht nur die sogenannte besetzte Gebiete von 67, sondern das komplette Territorium zwischen Mittelmeer und Jordanfluss.
Ärgert Sie die Parallele mit dem Apartheidsregime in Südafrika?
Das ist ein beliebtes Vergleich, der leider nicht 1:1 anzuwenden ist. Zum einen, weil Israel im Vordergrund ist ein liberaler Staat, ein demokratischer Staat. Das natürlich kann man die Politik Israels, gerade der jetzige rechtskonservative Regierung, kritisieren. Aber es ist nicht zu vergleichen mit dem Unrechtsstaat der Apartheid, der systematisch die Mehrheitsbevölkerungsgruppe unterdrückt hat. Die arabische Bevölkerung von Israel genießen die gleichen Rechte, sie dürfen auch wählen. Und das Problem ist sozusagen in den besetzten Gebieten. Und dann reden wir nicht von Apartheid, sondern von einem Problem der Besatzung.
Wenn Sie mit BDS-Leuten reden, welche Erfahrungen machen Sie da?
Also es gibt unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt BDS-Leute, die einfach ein großes Unwissen über die Situation in Israel und in Gazastreifen und Westjordanland aufweisen. Da gibt es auch großen Aufklärungsbedarf. An der anderen Seite dann gibt es auch diejenigen, die klare hinter dieser Aufforderung, dann merkt man, es gibt klare antisemitische Vorurteile. Auch es wurde schon vorher erwähnt, also die Gleichsetzung des israelischen Staates mit Faschismus, mit dem Nationalsozialismus ist eine sehr beliebte Metapher, die genutzt wird. Und das ist natürlich, das weist dann auch ganz klar eine antisemitische Motivation auf.
Es wird ja auch immer wieder, und vorhin hat uns der Politologe von der FU auch in die Richtung gewiesen, gesagt, Juden hätten zu viel Einfluss. Hören Sie sowas in der Bankenstadt Frankfurt auch?
Ja, also das ist in der Tat eine klassische Vorurteile, die nicht nur übrigens in der linksextremen Szene zu finden ist, sondern das zeigt auch der letzte Gutachten der unabhängigen Expertenkommission der Deutschen Bundestages, dass diese Vorurteile Juden sind diejenigen, die hinter den Kulissen die Weltwirtschaft kontrollieren und sozusagen diese Gegenüberstellen, die wenigsten die ganze Welt kontrollieren. Und wir versuchen in der Bildungsarbeit, diese Vorurteile entgegenzuwirken.
Sie machen das auch zum Schwerpunkt für die kommenden 15 Monate. Warum tun Sie das?
Also das war die Erfahrung in den letzten Jahren, gerade in Frankfurt und die Diskussion um die BDS-Kampagne und diejenigen, die das mitverfolgt haben, es wurde vor 3 Wochen eine BDS-Konferenz im Ökohaus veranstaltet. Dann haben wir gemerkt, das Thema wird immer stärker violenter. Wir merken auch, dass zwischen bestimmten Gruppen in der linksextremen Szene eine Nähe zu islamistischen Gruppen dann entsteht. Die Forderung nach Boykott Israel wird gleichmäßig von diesen beiden Gruppen dann geteilt.
Da gibt es Resonanzböden, die sich verstärken?
Es gibt Resonanzböden, es gibt sehr viele Projektionen auf Israel, auch hier in Deutschland lebendige Juden. Und wir glauben, dass es wichtig ist, innerhalb der linken Diskurs dann zu intervenieren. Es geht nicht darum, Menschen mit linke Weltanschauung zu eine andere Weltanschauung zu bekehren, in Anführungszeichen, sondern es geht darum, innerhalb der linken Diskurs einen Akzent zu setzen und eine Art von Selbstreflexion. Und da glauben wir, können wir was auch bewegen.
Das ist Glaube, aber worauf gründen Sie denn die Hoffnung? Gibt es da eine Bereitschaft bei linken Vertretern hier in Frankfurt zu sagen, ja, wir lassen uns auf Debatten ein? Oder ist das schon eine sehr abgeschlossene, abgekoppelte Denkwelt?
Also die linke Szene an sich ist wichtig zu betonen, eine sehr heterogene Szene.
Ja.
Und wir wissen, dass auch in der linken Szene sehr viele reflektierte Menschen gibt, die sehr wohl auf den Rassisten und Antisemiten innerhalb linksdenkenden Menschen Gedanken machen und wollen dagegen auch arbeiten. Und gerade mit solchen Leuten arbeiten wir zusammen. Wir hatten im vergangenen Jahr eine Sonderausstellung gemacht, die eine Flugzeugentführung durch zwei linksextreme Menschen aus der Revolutionären Zellen im Jahr 1976 thematisiert hat. Und wir haben uns gefragt, wieso kommen zwei Frankfurter Jungs, also ein Junge und ein Mädchen dazu, nach Palästina zu reisen und dann eine Air France-Maschine aus Tel Aviv zu kidnappen nach Uganda und dann noch, wenn es angekommen ist, zwischen Juden und Nichtjuden zu selektieren. Und dann haben wir gemerkt, diese Diskussion von 40 Jahren ist immer noch sehr...
Entebbe, nur Entebbe, um den Ort genau zu nennen, ja.
Die Flugzeugentführung von Entebbe. Und wir haben es gemerkt, dass es zwar 40 Jahre her, aber immer noch ein sehr lebendiges Diskurs innerhalb der Szene.
Tatsächlich?
Ja, wir hatten Veranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern, die Mehrheit aus von Menschen, die sich als links verstehen. Und da haben wir auch gemerkt, es gibt auch zwei Lager in dieser Szene. Und unsere Rolle ist dann auch stückweise zu vermitteln. Also wir wollen niemanden denunzieren oder mit erhobenen Zeigefinger was belehren, sondern einfach Positionen auf den Prüfstand zu setzen. Und es geht wirklich auch, wichtig dazu zu betonen, es geht nicht darum, Israel-Kritik zu beschwichtigen oder zu delegitimieren, sondern es geht darum, zu sehen, was in diese pauschale Kritik an Israel auch antisemitisch sein kann.
Eine Frage noch zum Schluss. Es gibt Juden, die in Deutschland bedroht werden. Ein Berliner Schüler zum Beispiel, das machte bundesweit Schlagzeilen vor einigen Wochen. Haben Sie den Eindruck, hier steht die Zivilgesellschaft so massiv auf wie gegen rechte Gewalt, wie gegen Angriffe auf Flüchtlingsheime?
Also der Fall in Berlin hat in der Tat viele Wellen geschlagen. Es gibt auch sehr viele Fälle, die nicht so bekannt sind. Wir haben in der Bildungsstätte Anna Frank die landesweite Opferberatungsstelle von Betroffenen von rechter, antisemitischer und rassistischer Gewalt. Und wir sehen zum einen auch Solidarität, aber zum anderen wird oft antisemitische Gewalt entweder verharmlost oder versucht, das irgendwie als nicht antisemitisch dann zu interpretieren. Es gibt einen Fall gerade vor Gericht, wo eine Zündbombe auf eine Synagoge geschmissen wurde. Und das hat man, das vor Gericht wurde entschieden, es ist nicht antisemitisch, sondern anti-israelisch.
Und, Wo war das? Welches Gericht war das?
Das in Augsburg. Mhm. Also dieser Fall zeigt, dass oft klare antisemitische Taten werden auch nicht als so auch interpretiert werden. Die Bildungsstätte Anna Frank wurde auch mit Hakenkreuz beschmiert. Und dann mussten wir auch dafür kämpfen, dass man das überhaupt als antisemitische Straftat registriert.
Meron Mendel, danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Und hier ist noch ein aktuelles Bekennerschreiben aus der Szene Ornamente von links.
Wir bekennen uns ebenfalls in der Nacht vom 21.09. auf den 22.09. die Nobelkarosse vom CDU-Bundestagsmitglied Rolf Koschorek auf seinem Anwesen im Ochsenweg im Wert von 90.000 Euro in Flammen aufgehen zu lassen. Rolf Koschorek ist Mitglied im Gesundheitsausschuss und ist maßgeblich beteiligt an der aktuellen Gesundheitsreform. Außerdem ist er stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss. Die Zeit, in der sich Politiker sicher fühlten hinter ihren Zäunen und Mauern, während sie Kriege für die Sicherung des Kapitals und der Macht führen, ist vorbei. Menschen verhungern, während Politiker sich mit ihren Freunden aus der Wirtschaft über ihr neues Haus mit Pool und dem Mercedes vor der Tür unterhalten. Alle auf nach Bremen. Gegen den Jubelnationalismus. Einheitsfeier zum Desaster machen. Feel the spirit of 1994. Plant Aktionen, werdet aktiv und kommt alle. You say Deutschland, we say die. Wir möchten hiermit auch offiziell bekannt geben, dass wir nichts mit dem Brandanschlag auf die Ladenzeile in der Hulsatenallee am Pfingstmontag zu tun hatten. Solidarische Grüße von der AABB. Bad Bramstedt bleibt rot.
Von Bremen zurück nach Hamburg, zu jener Demonstration, die sich mit dem Motto schmückt: Willkommen in der Hölle. Mit 8000 gewaltbereiten Demonstranten rechnet die Polizei, die ihrerseits hochgerüstet ist, wie auf keinem G20-Gipfel zuvor. Heute Nachmittag ist der amerikanische Präsident in der Hansestadt gelandet. Viele Ladenbesitzer haben ihre Schaufenster mit Holzplatten verrammelt. Und aus der Innenstadt sind die meisten Menschen geflüchtet. Die Hamburger City wie ausgestorben. Von dort berichtet Annette van Köverden.
Während US-Präsident Donald Trump über den Hamburger Fischmarkt flog, kommen Tausende Linksautonome zu ihrer Demonstration Welcome to Hell zusammen. Es ist friedlich und bunt mit Bühnenprogramm. Das bestätigt auch die Polizei, die aber im weiteren Verlauf des Abends mit Krawallen rechnet. Hamburgs Innensenator Andi Grote.
Wir gehen aktuell von etwa 10.000 Teilnehmern aus. Es können aber auch noch deutlich mehr werden. Davon 7.000 bis 8.000 Gewaltbereite. Davon wiederum etwa 1.000 aus dem europäischen Ausland. Wir haben eine Gruppe von 400, 500 aus Skandinavien, auch mehrere hundert aus Italien und dann kleinere Gruppen aus Frankreich, Belgien, Niederlande und aus anderen Ländern.
Für die Polizei sei das der schwierigste Einsatz, sagt Innensenator Grote, denn der Verlauf des Abends sei entscheidend für die weiteren Proteste.
Jeder Anmelder hat erstmal die Chance, natürlich seine Versammlung auch friedlich bis zum Ende durchzuführen. Er muss natürlich die Kontrolle über seine Teilnehmer haben. Das können wir überhaupt nicht einschätzen. Und ich glaube, dass die Steuerungsfähigkeit da begrenzt ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine grundrechtlich geschützte Versammlung. Und wir werden erst polizeilich reagieren, wenn es eben zu Störungen, zu Gewalt und so weiter kommt.
Der Anmelder der Demonstration Welcome to Hell, Andreas Blechschmidt vom linksautonomen Zentrum Rote Flora, hält die Warnungen der Polizei für überzogen. Ihm gehe es um Inhalte und die Polizei wolle den Protest der Linksautonomen in Misskredit bringen.
Ich glaube, dass hier heute wieder viele Menschen auf die Straße gehen werden, dass allein das schon ein gutes Zeichen ist, dass alle, die jetzt hier nach Hamburg gekommen sind, um zu protestieren, sich dieses Recht auch durch welche öffentlichen Gewaltfantasien des Polizeipräsidenten auch immer nicht nehmen lassen werden wollen.
Die Linke beobachtet die Vorbereitungen für die Demonstration. Linken Innenpolitikerin Christiane Schneider aus der hamburgischen Bürgerschaft.
Ich hoffe, dass alles friedlich bleibt. Ich hoffe, dass wirklich kein Mensch zu Schaden kommt, auf keiner Seite ein Mensch zu Schaden kommt. Das ist für uns ganz wichtig und das sagen wir immer wieder. Und das ist eine Aufforderung an alle, gewaltfrei zu demonstrieren bzw. die Proteste nicht niederzuschlagen, sondern sozusagen die Verhältnismäßigkeit zu wahren.
Viele der G20-Gegner, die jetzt auf dem Fischmarkt sind, wollen sich allerdings nicht dem Protestzug anschließen, der um 19 Uhr starten soll. Dann könnte sich das Bild ändern. Das meint zumindest die Polizei und ist mit einem Großaufgebot vor Ort.
Wie gewaltbereit die Gipfelkritiker tatsächlich dann sind, wird man in den kommenden Stunden sehen. Viele, die nach Hamburg gefahren sind, wollen ja mit aufklärender Militanz wirken und angereist sind sie alle mit dem Gefühl moralischer Überlegenheit. Denn wer dem Kapitalismus die spitzen Zähne ziehen will, der steht ja auf der Seite der Guten. Der beruft sich auf hohe Werte wie Gerechtigkeit und Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Hubertus Knabe, Direktor der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sie geben Seminare zur Extremismusprävention. Da setzen Sie sich mit der Frage auseinander, ist der Kapitalismus an allem schuld? Wie läuft das ab?
Ja, wir sind ja eigentlich eine Gedenkstätte in dem früheren zentralen Stasi-Gefängnis von Ost-Berlin. Und wir haben irgendwann festgestellt, das alles ist lange her, aber dieselben Gedanken werden heute wieder von anderen in ähnlicher oder anderer Form unters Volk gebracht. Und deswegen haben wir gedacht, müssten wir doch auch mal uns mit gegenwärtigen Formen des Linksradikalismus oder Linksextremismus beschäftigen. Und wir haben dazu ein Programm entwickelt, wo die Schüler, und darum geht es meistens in den Seminaren, sich dann mit Quellen, Berichten, Videofilmen, selbst Antworten erarbeiten auf die Frage, ob der Kapitalismus wirklich an allem schuld ist.
Und was sind das für Antworten?
Ja, das ist also meistens eben ein reflektierender Prozess, dass man also Dinge plötzlich hinterfragt, die auf den ersten Blick vielleicht einleuchtend wirken. Zum Beispiel, dass der Hunger in Afrika eine Folge des Kapitalismus sei. Wenn man sich damit näher beschäftigt, stellt man fest, dass die Armut durch den Kapitalismus in den letzten 100 Jahren massiv abgesenkt worden ist. Beispiel China, seitdem es dort kapitalistisch zugeht, sind die Menschen sehr, sehr, sehr viel reicher geworden, wohlhabender geworden. Und auch bei anderen Fragen eben mit der Gewalt, wo die Schüler dann plötzlich nachdenklich werden und sagen, naja, wenn jetzt mal jemand anderes mir diese Gewalt antut, weil meine Meinung ihm nicht passt, dann habe ich ja auch ein Problem. Und dann kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, dass das parlamentarische System doch gar nicht so schlecht ist, weil es den Interessensausgleich auf friedliche Weise gewährleistet.
Aber das ist ja ein Prozess, ein gedanklicher, auf dem es Etappen gibt. Sie reden mit den Seminaristen ja auch darüber, ist Gewalt gegen rechts legitim? Da nicken doch sicher viele.
Ja, das ist eben meistens so ein Vorgang, dass man so erstmal so denkt, ach, also wenn da irgendwie jetzt die NPD demonstriert, dann kann man ja nicht einfach zugucken oder so. Das muss verboten werden. Aber wenn man dann und dann eben nicht nur sozusagen mit juristischen Mitteln, sondern man muss sich auch selbst gewaltsam möglicherweise dagegen zur Wehr setzen. Und wenn man das dann aber diskutiert und sich auch mal die Quellen anguckt und vielleicht Filme anguckt, wie das dann konkret abläuft, dann werden die Schüler doch vielleicht nachdenklich. Und wir können es dann eben auch koppeln mit der historischen Erfahrung, dass wir sagen, gut, wie ist denn das ausgegangen? als die Kommunistische Partei in Deutschland dann nach dem Zweiten Weltkrieg an die Macht kam und auch meinte, sie wüsste alles besser als das Volk. Und die Parteiführung hat in allem Recht und auch eben das Recht, Leute, die das anders sehen, einzusperren. Ja, wohin führt denn das? Und dann brauchen wir eigentlich nur runter in den Keller zu gehen und ihnen die Zellen zeigen, die damals gebaut worden sind. Und dann verstehen das Schüler ziemlich schnell, dass das irgendwie keine gute Idee ist.
Die Aufmerksamkeit der deutschen Öffentlichkeit ist ja derzeit weniger auf Linksextremisten als vielmehr auf Salafisten gerichtet, auf deren religiöse Radikalisierung und wie man sie erkennt und wie man junge Muslime rausholt aus dieser Abkopplung. Gibt es da womöglich Gemeinsamkeiten beider Gruppen im Prozess der Radikalisierung?
Also die Phänomene sind nach allem Dafürhalten von Extremismusforschern doch sehr ähnlich. Junge Menschen, die nach einfachen Erklärungsmustern suchen, die Gut und Böse unterscheiden wollen, die sich gegen die Autoritäten auflehnen wollen, die auch noch irgendwie ein hehres Ziel verfolgen wollen, was sie über die anderen Menschen erhebt, die sind anfällig für so etwas. Und es stimmt, in der öffentlichen Diskussion steht im Mittelpunkt aus meiner Sicht nicht der Islamismus, sondern der Rechtsextremismus, der allgemein verurteilt wird, mit guten Gründen. Dann mit einem doch erheblichen Abstand vielleicht der Islamismus, der jetzt sich in den letzten Jahren eben verstärkt artikuliert und auch gefährlicher geworden ist. Und dann kommt lange nichts und einige wenige beschäftigen sich eben auch mit Linksextremismus. Und dass die Aufmerksamkeit dafür kommt eigentlich nur dann auch hoch, wenn plötzlich irgendwas passiert. Wenn also wie in Hamburg, Gott möge das verhüten, dann vielleicht es zu Toten oder zu massiven Auseinandersetzungen kommt zwischen Polizei und Demonstranten. Und viele wissen gar nicht, deswegen war das gut, dass Sie das vorhin nochmal vorgelesen haben, diesen Text, mit welchem Zynismus und mit welcher Menschenfeindlichkeit dieses Weltbild eigentlich an die Dinge herangeht. Mich erinnert diese Sprache immer wieder an die Anfänge der Roten Armee-Fraktion, als Ulrike Meinhof damals sagte, ein Polizist ist kein Polizist, ist kein Mensch, sondern ein Schwein. Und deswegen haben wir natürlich auch das Recht, auf ihn zu schießen.
Ja, die Sprache der Gewalt variiert, aber sie ist im Kern immer ähnlich. Ganz kurz, hilft Ihnen, dass Sie in Hohenschönhausen ein Anschauungsmaterial haben für Ihre Prävention?
Ja, dadurch ist es eben nicht so abstrakt wie im Schulbuch. Und wenn dann noch ein Zeitzeuge hinzugerufen wird, der das alles durchlebt hat und ins Gefängnis kam, weil er eine andere Meinung hatte, die den damals herrschenden Kommunisten nicht gefiel, dann wird das schon ziemlich klar, dass das eben nicht wirklich das ist, was die jungen Menschen möchten.
Erläuterungen von Hubertus Knabe. Besten Dank. Willkommen in der Hölle, Gewalt von links. Das war heute unser Thema. Eines, von dem manche sagen, wir würden diese Gewalt sträflich unterschätzen. Der Polizei kann man das sicher nicht vorwerfen. Sie hat sich mit 15.000 Polizisten gerüstet. Die nächsten Stunden werden erweisen, ob es zu der befürchteten Konfrontation kommt. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.